Zolli-Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.
Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Lukas Meili.
Und ich bin Jenny Dägen.
Und heute haben wir für Sie drei Sachen vorbereitet. Ein Rückblick, ein Ausblick und ein Abschied. Wie das zum Jahreswechsel so üblich ist, starten wir mit dem Rückblick. Wir schauen allerdings nicht ins vergangene Jahr zurück, sondern in die vergangenen 150. So alt wird der Zolli nämlich im Jahr 2024. Am 3. Juli 1874 sind seine Türen nämlich zum ersten Mal aufgegangen.
Wir haben uns darum mit der Luan Burkhardt getroffen. Sie ist sozusagen Zolli-Historikerin und ist zuständig für das Archiv im Zolli und für die wissenschaftliche Bibliothek. Sie nimmt uns mit auf eine Zeitreise durch die vergangenen 150 Jahre. Wir treffen sie beim Haupteingang, aber nicht beim heutigen, sondern dort, wo man 1874 in den Zoologischen Garten Basel eingegangen ist. Wo sind wir da genau?
Wir stehen jetzt hier gerade bei der Aussenanlage der Menschenaffen mit Blick auf die kletternden Orang-Utan. Und hier war früher noch bei der Eröffnung des Zolli 1874 der Eingang.
Luan Burkhardt erzählt, dass die Initiative zur Gründung des Zoo dortmal von Vogelliebhaberinnen und Liebhabern gekommen ist, nämlich von der Ornithologischen Gesellschaft Basel.
Und die hat der Zolli gegründet mit dem Gedanken, dass man der Stadtbevölkerung, die in den Zeiten von Industrialisierung sehr viel geschafft hat, den Bezug zur Natur und zur Tierwelt wieder näher bringen
will. Man wollte der Bevölkerung also die Möglichkeit geben, auch in der Stadt Natur zu erleben. Gerade Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter haben dort mal bis zu 12 Stunden am Tag arbeiten. Bei diesen Arbeitszeiten ist nicht mehr viel Zeit übrig geblieben für Ausflüge in die Berge oder in den Wald. Mit dem Zoo hat man ihnen die Naturerfahrung darum sozusagen vor die Haustür geholt. Entsprechend war auch die Tierauswahl eine andere.
Also bei der Gründung des Zolli gab es nur einheimische Tiere gegeben. Und vor allem Alpentiere wollte man damals dem Publikum zeigen. Also Gämsen, Steinböcke, Murmeli, Hirsche. Es gab ein Raubtierhaus, wo es so Raubtiere wie Fuchs, Dachs und Marder hatte. Und dann hat es natürlich auch viele Vögel gehabt, weil der Zolli ja von der Ornithologischen Gesellschaft gegründet worden ist.
Das hat am Anfang ziemlich gezogen.
Also in den ersten Jahren nach der Eröffnung war der Zolli wirklich sehr, sehr gut besucht. Also das sind 60'000, glaube ich, sind sie im ersten Jahr gewesen, wo der Zolli besucht haben. Also die sind dann wirklich in Scharen gekommen.
Dortmal haben Abenteuerromane wie die von Karl May oder dem Jules Verne boomt. Und die Menschen sind verrückt gewesen nach allem, was irgendwie exotisch tönt hat. Weil Füchse und Dachs aber nicht wirklich in die Kategorie passt haben, ist im Zoo auch schon bald das Publikum ausgeblieben. Und er ist in den ersten Jahrzehnten mehrmals kurz vor dem Konkurs gestanden. Der Zoologische Garten hat sich darum angefangen umorientieren und hat für das wohlhabende Baslerinnen und Basler um Hilfe gebeten.
Man hat dann auch gleich mal einen Aufruf gestartet, dass doch die Auslandreisenden sollen, wenn immer möglich, Tiere heimbringen. Also so die ersten sogenannten exotischen Tiere, die im Zolli waren, sind glaube Lamas und Tapir hat es gegeben. Und dann sind relativ bald auch die ersten Löwe im Zolli eingezogen. Und der erste Elefant ist dann eigentlich auch schon gleich gekommen.
1886 ist der erste Elefant namens Miss Kumbuk auf Basel gekommen. Und seitdem gehören die Elefanten fest zum Zoo Basel dazu. Wir begeben uns darum mit der Luan Burkhardt zu der Aussenanlage dieser grossen Säugetiere. An ihnen lässt sich nämlich sehr gut aufzeigen, wie sich in den vergangenen Jahrzehnten das Verhältnis von Mensch und Tier im Zoo verändert hat.
Vor allem mit der Gruppe afrikanischer Elefanten, die in den 50er Jahren in Zolli gekommen sind, hat man ein intensives Dressurprogramm gemacht. Das hat man gemacht, nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch, dass die Elefanten sicher können gehalten werden im Zolli, dass ihnen auch nicht langweilig war. Das war auch ein Beschäftigungsprogramm. Man hat natürlich dann aber die Dressur Übungen, die man mit ihnen gemacht hat, auch öffentlich vorgeführt. Das ist schon viel Anklang gestossen beim Publikum. Es hat in Anfang 60er Jahre hat man sogar eine Arena gebaut, um das können wirklich einem grossen Publikum zeigen.
Zuhörerinnen und Zuhörer, die ein bisschen älter sind, erinnern sich vielleicht auch noch an eine andere Attraktion, die besonders bei Kindern sehr beliebt war.
Es hat nicht nur die Dressurvorstellungen mit Elefanten und Spaziergänge mit Elefanten, sondern man hat wirklich auch reiten auf dem Rücken der Elefanten. Das war vor allem für Kinder natürlich eine grosse Attraktion. Da haben mehrere Kinder aufs Mal auf einem Rücken vom Elefanten reiten, einmal um die sogenannte Festmatte.
Inzwischen hat sich der Zoo Basel vollständig gegen ein Modell entschieden, wo Menschen Teil der Sozialstruktur von Tieren sind. Eine Elefantendressur ist nämlich nur möglich, wenn die Elefanten den Menschen als Teil von ihrer Hierarchie akzeptieren. Stattdessen leben alle Zootiere heute in ihren natürlichen Sozialverbänden. So auch die Elefanten.
Man weiss einfach inzwischen, dass Elefanten selber so eine enge Sozialstruktur haben und da will man als Mensch gar nicht mehr eingreifen. Also die sollen untereinander die Hierarchie ausarbeiten, ohne dass der Mensch Teil davon ist.
Für die nächste Station fährt uns Luan Burkhardt zu den Nashörnern ins Autogarten. Über die lange Zeit hat sich nämlich auch verändert, wie wir Menschen die Tiere betrachten. Während wir heute freie Sicht auf die Nashörner haben, war das in den Anfangsjahren noch ganz anders gewesen.
Damals hat man die Tiere eigentlich entweder durch schwere Gitterstäbe oder halt dann durch relativ hohe Zäune können anschauen.
So sieht zum Beispiel der früheste Löwenzwinger aus dem 19. Jahrhundert aus wie ein grosses, rundes Vogelkäfig. Und der Bär war in einem kellerartigen Zwinger aus Stein mit einem dicken Metallgitter untergebracht.
Nach und nach sind die schweren Gitterstäbe verschwunden und auch Zäune hat es immer weniger gegeben. Und das ist ersetzt worden durch Gräben, Wasserläufe, sodass man wirklich als Besucherin eine freie Sicht aufs Tier hatte.
Auch die Nashornanlage, die 1959 eröffnet worden ist, war so eine freie Anlage und hat schon damals Tier und Publikum nicht durch Gitter, sondern durch Wassergräben voneinander abgeschirmt.
Die Luan Burkhardt führt uns zu der letzten Station unserer Zeitreise. Und zwar dort an, wo wir angefangen haben, zu den Menschenaffen. Auch in ihrer Haltung hat sich im Vergleich zu früher sehr viel verändert. Auf Archivbildern von den 1930er bis in die 1960er Jahre sieht man Gorillas, die an Tischchen sitzen und aus Tellerchen essen. Oder Schimpansen, die mit einem Velo durch den Zoo fahren.
Damals war es natürlich so, dass die Menschenaffen, die sind nicht wie heute, haben die in einem Familienverband gelebt, sondern das waren junge Tiere, die einzeln gehalten worden sind. Und es ist dann mega darum gegangen, dass der Mensch wie ein Ersatz war für die Familie von diesen Affen. Und das ist um Beschäftigung gegangen, auch um eine Art von Erziehung, die heute natürlich ganz anders funktioniert.
Weil also die Tiere schon einzeln in die Zoo gekommen sind, haben Tierpflegerinnen und Pfleger also gewissermaßen die Rolle der Artgenossen und der Eltern übernommen.
Das hat der Mensch übernommen, natürlich dann auch mit menschlichen Maßstäben. Also, dass man am Tischli aus dem Tellerli isst oder eben im Melöli fährt, das sind natürlich Ideen gewesen, die man hatte, wie man Menschenkinder erzieht, wo man dann einfach projiziert hat auf die Menschenaffen, auf die Jungen.
Wie bei den Elefanten hat man die Dressuren auch bei den Menschenaffen vor Publikum gezeigt, wie die Luan Burkhardt sagt.
Und dort haben wir wirklich grosse Menschenansammlungen gegeben, die dort zugeschaut haben, wie der Tierpfleger mit diesen Menschenaffen interagiert.
Heute beschäftigt man Tiere im Zoo so, dass sie ihr natürliches Verhaltensspektrum ausleben können. Die wissenschaftliche Grundlage dazu liefert heute die Verhaltensbeobachtung von Tieren in der Natur. Aber vieles, was man heute weiss, war vor einigen Jahrzehnten noch nicht bekannt gewesen. Auch wenn man heute mit Befremden auf die damaligen Tierdressuren zurückschaut, hat man das damals nicht einfach zur Belustigung der Menschen gemacht, sagt Luan Burkhardt.
Es ist nicht nur um die Unterhaltung gegangen, es ist wirklich auch darum gegangen, die Tiere zu beschäftigen. Also man hat das kann man aus der heutigen Perspektive wahrscheinlich so sagen, aus bestem Wissen und Gewissen gemacht, dass man einfach wollte, diesen Tieren die Langeweile nehmen und ihnen eine Struktur geben in ihrem Tag.
Wir sind am Ende von unserer kurzen Zeitreise angelangt. Dabei gibt es noch sehr viel mehr aus diesen 150 Jahren Zolli zu erzählen. Zum Beispiel, warum 1947 der damalige Zolli-Vizedirektor persönlich auf Afrika gereist ist, um zwei Giraffen zu besorgen. Oder warum die Geburt eines Panzernashorns im Zolli 1956 weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Oder auf welche Art der Zolli schon ab den 1960er Jahren im weltweiten Naturschutz involviert war.
Antworten auf diese und viele andere Fragen liefert ab dem Frühling eine Ausstellung im Zolli mit dem passenden Titel «Auf Zeitreise», wo man im ganzen Garten verteilt historische Stationen entdecken kann. Sie zeigen direkt vor Ort auf, wie sich der Zolli von einem Erholungs- und Unterhaltungspark zu einem wichtigen Bildungs- und Naturschutzort entwickelt hat.
Und damit wären wir beim zweiten Teil dieser Sendung angekommen, einem Ausblick. Die Ausstellung ist nämlich nicht das einzige, wo dieses Jahr im Zolli stattfindet. Man darf ein volles Jubiläumsprogramm erwarten, wie uns der Zolli-Direktor Olivier Bagon erzählt. Der Anfang hat er pünktlich zum Jahresstart bereits eingeläutet.
Wir haben am 1. Januar angefangen. Ich habe das Tor aufgemacht am 8. für unsere Besucher, die ganz treu am 8. da waren am 1. Januar.
Mitte Jahr wird der Geburtstag dann gerade mehrmals krachend gefeiert.
Es gibt zweimal so einen Paukenschlag, nämlich tatsächlich am Zolli-Geburtstag, am 3. Juli. Und Geburtstag wird so gefeiert, dass man einmal als Besuchende die Preise zahlen tut, die man 1874 gezahlt hat.
Das heisst 50 Rappen für Erwachsene und für Kinder ist es gratis.
Das ist schon mal sehr eine tolle Sache. Und was man dann genau erleben wird, das ist auch die Überraschung.
Auch die beliebte Zoonacht, wo jeweils tausende Leute anzieht, bekommt eine Jubiläumsausgabe.
Dieses Jahr haben wir entschieden, dass man es eben am Ende der Sommerferien macht und gerade im Doppelpack. Es gibt eine 2-Zolli-Nacht und wir machen es am Ende der Sommerferien, sodass wir uns nicht konkurrenzieren mit dem Zolli-Fest am Anfang der Sommerferien, also mit dem Geburtstag.
Neben diesen grossen Festen gibt es auch viele kleinere Programmpunkte. So erzählen zum Beispiel Tierpflegerinnen und Tierpfleger über das ganze Jahr verteilt an bestimmten Zeiten aus ihrem Arbeitsalltag.
Jeder, der aus seinem Dienst spontan etwas erzählen kann, macht das an fixe Stunden. Das ist dann immer auf der Webseite und am Eingang notiert, wenn das passieren tut.
Und wer sich schon immer gefragt hat, was sich hinter diesen vielen Türen verbirgt, die man sieht, wenn man durch eine Zolli läuft, der kann sich freuen. Die Türen werden eine um die andere mit einem QR-Code versehen, den man dann mit dem Handy scannen kann.
Dann kommt ein kurzes Video, über was passiert hinter dieser Tür. Und das wird natürlich auch ohne QR-Code auf unserer Webseite sein. Und zwar jede Woche geht eine neue Tür auf und kann man etwas erfahren, was speziell ist, was man sonst als Besucher nicht erleben kann.
Und für alle, die vom Zolli nicht genug bekommen können und darum am liebsten ein Stück Zolli würden mit heimnehmen, für die hat der Olivier Bagon noch ein besonderes Ass im Ärmel.
Wir werden ein Buch rausgeben im Jubiläumsjahr. Und etwas ganz Wichtiges, es ist kein Jubiläumsbuch, sondern ein Buch über den Zolli, das im Jubiläumsjahr rauskommt. Weil wir möchten oder hoffen schwer auf einen Longseller. Das heisst, das wird nicht nur das Jubiläumsjahr zelebrieren, sondern wirklich die Aufgaben vom Zolli, die er hatte, die er heute hat, die er morgen hat.
Das über 200 Seiten dicke Buch nimmt Leserinnen und Leser mit auf einen Rundgang durch den Zolli und führt sie an den bekannten Ort hinter die Kulissen. Es schaut zum Beispiel im Tierärzteteam bis im spannenden Arbeitsalltag über die Schulter, es klettert mit den Gärtnern auf Bäumen, es begleitet den früheren Direktor Ernst Lang auf eine Expedition zur Beschaffung von Giraffen im Jahr 1947 und es zeigt mit eindrücklichen Bildern die Schönheit vom Zolli und seiner Tiere. Das Buch mit dem Titel «Zoo Basel – Die Stadtoase neu entdecken» erscheint im Frühling im Christoph Merian Verlag und wird im Buchhandel erhältlich sein und natürlich auch im Zolli-Shop.
Das ist bloß eine Auswahl von einigen Jubiläumsprojekten gewesen. Es empfiehlt sich also, regelmässig auf die Jubiläumswebseite vom Zolli nachzuschauen, was das Jahr so alles läuft. Man erreicht sie über die normale Webseite www.zoobasel.ch oder direkt über jubiläum.zoobasel.ch. Damit wären wir am Ende dieser Sendung angekommen. Danke vielmals fürs Zuhören und für einen Schnitt bis zum nächsten Mal, sondern auf Wiederhören. Das ist nämlich nach über 3 Jahren und über 30 Episoden die letzte Sendung vom Zolli Radio gewesen.
Und damit wären wir beim dritten Teil von dieser Sendung angekommen, einem Abschied. Wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören ganz herzlich.
Und natürlich auch bei allen Tierpflegerinnen, Kuratoren und auch allen anderen Zolli-Mitarbeitenden, dass sie uns hinter Kulissen mitgenommen und ihre Zeit und ihr Wissen mit uns geteilt haben.
Ein besonderer Dank geht auch an Musiker, Gitarrenbauer und Zolli-Guide Mauro Bodio, der das Intro vom Zolli-Radio erfunden hat und für jede einzelne Episode eine neue Musik komponiert hat.
Und natürlich danken wir auch ihm.
Oder auch ihr.
Und natürlich auch allen anderen Tieren im Zolli, die uns im entscheidenden Moment ihre Töne zur Verfügung gestellt haben und uns mehr als einmal hinter den Kulissen einen Schreck eingejagt haben.
Wir wünschen allen Zolli-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen Besucherinnen und Besuchern ein schönes Jubiläumsjahr und dem Zolli Happy Birthday. Zolli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.